Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Katzenjammer oder Freude, wahrscheinlich gibt es beide Gefühlslagen bei Millionen Schülerinnen und Schülern, die heute ihren ersten Schultag nach den Herbstferien haben. Herbstferien meistens ohne echten Urlaub, Beherbergungsverbot sei Dank, da kann unterm Strich Schule vielleicht sogar schöner sein. Aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Die Infektionszahlen steigen so rasant, dass auch Schulschließungen wiederkommen könnten. Mein Gast heute ist Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Europaexpertin. Frau Gero, Spanien, Belgien, Frankreich, um nur mal drei zu nennen, haben ja schon wieder zu viel drastischeren Maßnahmen gegriffen. Sind das in gewisser Weise Vorboten oder sind das auch andere Situationen?
Naja, die eigentliche Frage ist auch, also Vorboten sicherlich, weil wir ja auch schon wieder darüber diskutieren, den Lockdown, aber interessant sind ja die Korrelationen. Also wenn Sie sich angucken, sind ja interessanterweise, und man weiß ja gar nicht warum, aber die Länder, die den im ersten Lockdown die härtesten Maßnahmen hatten, also den härtesten Lockdown, Spanien, Frankreich, Großbritannien, auch diejenigen Länder mit den höchsten Fallzahlen. Ja, also wenn man jetzt sagen will, dass der Lockdown eine Korrelation hat zu den Fallzahlen, dann ist das statistisch nicht unbedingt nachweisbar. Ja, umgekehrt, weil Sie die Schulen angesprochen haben, wissen wir aus Schweden, dass die Schüler ja haben durchlaufen lassen mit genau null Infizierten im schulischen Bereich. Also jedenfalls keinen Todesfällen oder irgendwie erkennbar schwierigen Verläufen. Ja, und das spricht ja auch dafür, dass einige sagen, die Schulen sind nicht das Problem. Und das hat ja auch jetzt schon Familienministerin Giffey gesagt, dass die Krippen nicht das Problem sind. Ja, also ich bin keine Virologin, aber es gibt halt viele Sachen, viele Möglichkeiten, auf diese Dinge zu schauen.
Es bleibt insgesamt eben einfach eine sehr unübersichtliche Lage und deswegen wahrscheinlich auch politisch so unbefriedigend, weil natürlich doch der Wunsch da ist, und gerade nachdem es eben nicht mehr die erste Phase der Pandemie ist, dass man sich denkt, ihr müsstet doch Antworten haben, und wir merken, es ist so ein Stochern im Nebel.
Ja, ich würde den Hörerinnen und Hörern gerne das Buch von Hartmut Rosa empfehlen, Unverfügbarkeit, ja, also dass die letzten Dinge des Lebens irgendwie unverfügbar sind, und das natürlich auch, man kann sich auch erinnern an die Ballade von Bertolt Brecht über die Unmöglichkeit oder die Unzulänglichkeit des menschlichen Planens. Ja, also wir sind offensichtlich in einer Krise, wo wir viele Daten haben, die wir aber auch noch nicht genau lesen. Ja, und deswegen auch unsere Planungssicherheit uns immer wieder entgleitet. Und als Gesellschaft stresst uns das, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Wir sind natürlich gewöhnt, dass wir eigentlich alles im Griff haben. Und das sieht man jetzt, dass es vielleicht nicht so ist. Und wir tun uns schwer, damit umzugehen.
Was Ihnen noch gelingt, habe ich aus dem Vorgespräch vernommen, dass Reisen auch selbst nach Frankreich. Sie kombinieren das aber mit vielen Tests, haben Sie gesagt. Ja.
Also meine Kinder wohnen in Paris, deswegen nehme ich mir auch das Recht daraus. Mein Sohn ist übrigens auch Arzt in einem französischen Krankenhaus. Ja, dem habe ich dann einfach auch geholfen. Ja, deswegen bin ich tatsächlich für ein paar Tage nach Paris. Aber das kann man heute machen, indem sie sich immer wieder testen lassen bei der Ein- und Ausreise. Das heißt, bevor ich aus Wien abreise, kriege ich einen Negativtest, dann lande ich, dann lasse ich mich wieder testen. Vor der Ausreise aus Paris lasse ich mich testen. Also im Prinzip bin ich in einem permanenten Testmodus und hat bisher auch funktioniert.
Wie haben Sie denn Frankreich erlebt jetzt, dieses Land mit diesen drastischen Maßnahmen, Ausgangssperre und dergleichen?
Ja, ich war ja gerade da, als der Lockdown, also die Rede, als Macron geredet hat, was auch eine, ja, es ist schon interessant, auch die einfach die Tonalität so einer Fernsehansprache und wie dann einfach ganz Frankreich vor den Fernsehschirmen sitzt, ja. Was habe ich erlebt? Ich habe erlebt, dass viele Freunde sowieso schon oder Bekannte, tatsächlich auch die, die es sich leisten können, ja, sind eigentlich in den Landhäusern und auch nicht mehr zurückgekommen, ja. Also ganz viele. Die anderen sind in dieser Situation relativ entspannt gewesen. Ja, ganz interessant. Also wir waren dann tagsüber im Square de Batignolles, so ein Park. Also da gehen die Leute schon irgendwie einfach auch spazieren. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es einerseits entspannt ist. Auf der anderen Seite war der Lockdown, die Sperrstunde, 21 Uhr, müssen sie zu Hause sein, steht die Polizei auf der Straße und es wird kontrolliert. Also das ist ja befremdend irgendwo.
Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht, Nichts wird so bleiben, wie es war, Europa und die Krise, eine Zeitreise. Ausgang noch vollkommen offen oder haben Sie schon erste Station für diese Zeitreise?
Ja, also mich wundert schon, dass jetzt irgendwie von Europa eigentlich auch nicht mehr viel die Rede ist. Ja, am Anfang war gemeinsam rein, gemeinsam raus, together in, together out, Solidarität, wir stehen auf dem Balkon, wir klatschen, und es wurden große Pläne gemacht, unter anderem ja eben auch dieser EU-Gipfel im Juli, wo wir diesen Einstieg in die dass die Europäische Union selber Anleihen macht. Ja.
Und dieses Riesenpaket von 750 Milliarden Euro.
Abgesehen davon, dass wir deutsche Ratspräsidentschaft haben, von der auch nicht viel die Rede ist und so weiter, dann ist die Zukunftskonferenz von Frau von der Leyen, die sie geplant hat, also Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, wo sie die europäischen Bürgerinnen befragen möchte, die ist jetzt auch immer noch nicht losgetreten. Und ich mache mir schon Sorgen, ob wir sozusagen die gesamteuropäische Sichtung der Dinge, ob wir das durchhalten werden. Ja?
Thank you.